weiß, Papa.
Für mich ist es immer total wichtig, auch schon beim ersten oder zweiten Besuch nochmal ganz klarzustellen, die Männer müssen jetzt gleich mitmachen, damit sie nicht abgehängt werden und sich später dann gar nicht mehr trauen, irgendwas zu machen.
Hey, schön, dass du zuhörst. Und herzlich willkommen zum Bald-Papa-Podcast Gelassen Vater werden mit Frank. Damit du der beste Vater wirst, der du sein kannst. Frank Schwarz hier. Und ich bin gerade einfach wieder so happy. Ich habe nämlich von vielen Seiten erfahren, dass nicht nur Männer meinen Podcast hören, sondern auch Paare gemeinsam. Mega! Und ich hoffe sehr, dass euch auch diese Podcast-Folge inspiriert und euch ins Gespräch kommen lässt. Bei dieser Folge bietet sich das mehr als an, wenn es ums Wochenbett geht, also um die ersten Wochen nach der Geburt. Die finde ich, die sind so magisch, so besonders und da werden so viele Weichen gestellt, vor allem für uns Väter. Weil, wenn wir uns von Anfang an einbringen, bauen wir auch gleich eine intensive Bindung zu unserem Kind auf. Und deshalb liegt mir das Thema Wochenbett so am Herzen. Eine Folge habe ich darüber schon gemacht mit Kerstin Seidel über Ernährung im Wochenbett. Heute reden wir aber darüber, was das Wochenbett überhaupt ist, was da passiert und warum wir Männer da so wichtig sind. Und für diese Podcast-Folge konnte ich eine Hebamme gewinnen, die ich schon ganz, ganz, ganz lange kenne und mit der ich noch viel, viel länger eine Folge geplant habe. Franziska Helmbrecht von der Weiberei aus München-Pasing. Aber Obacht, Franzi und ich, wir gehen hier so richtig deep und machen Bilder auf, die vielleicht erstmal schwer zu verdauen sind. Aber ich finde es wichtig, dass du das jetzt schon erfährst, damit du dich später nicht überfahren fühlst und jetzt einfach schon weißt, was da später auf dich zukommt. Franzi und ich, wir tauschen uns darüber aus, was im Wochenbett passiert. Bei der Mutter, beim Vater, körperlich wie in der Seele. Was braucht eine Mutter? Was braucht ein Vater? Was braucht das Paar? Und wie können sich beide vor der Geburt gut aufstellen? Und warum ist es so wichtig, schon in der Schwangerschaft vieles zu organisieren und zu besprechen? Nach der Aufnahme haben wir gemerkt, ein paar Dinge haben wir doch noch vergessen. Zum Beispiel, wie geht es den Frauen im Wochenbett mit einem Kaiserschnitt? Deshalb gibt es noch einen zweiten Teil zu dieser Folge und für den brauche ich dich. Schick mir gerne deine Fragen, wenn du noch welche hast nach dieser Folge. Schick mir deine Gedanken und deinen Kommentar per Mail oder Sprachnachricht. Dann gehen wir in der zweiten Wochenbettfolge darauf ein. Wie du mitmachen kannst, das steht in den Shownotes zu dieser Folge. So, und bevor es losgeht, noch eine Bitte an dieser Stelle. Wenn dir dieser Podcast gefällt, bitte bewerte ihn positiv. So 5 Sterne schlage ich jetzt mal vor. Und ich freue mich sehr über ein Abo. Und wenn du anderen Menschen von diesem Podcast erzählst, ihn also weiterempfiehlst. Vielen Dank. Das war das Intro und jetzt Podcast ab. Franziska Helmbrecht, herzlich willkommen zum Bald-Papa-Podcast.
Ja, vielen Dank.
Wir sind hier in deinem Laden, in der Weiberei, in der Bodenseestraße, ist es München? Schon, gell?
Es ist München, ja, genau. Ein westlicher Rand von München.
Ja, direkt an der Bodenseestraße gelegen. Also falls du beim höheren Hintergrund mal einen Rettungswagen oder auch mal Auto hörst, ist es einfach, weil deine Praxis, deine Räume relativ nah an der Straße gelegen sind und da sitzen wir jetzt. Ich habe dich gefragt, wo fühlst du dich am wohlsten? Hast du gesagt, hier und da sind wir jetzt.
Genau, ja.
Vielleicht erzählen wir einfach mal kurz, wo wir uns erkennen. Wir kennen uns ja schon ewig.
Ewig lang, ja.
Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht in München zur Gesundheits- und Kinderkrankenschwester, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger am 3. Orden in München. So lange kennen wir uns schon und nach der Ausbildung hast du noch eine Ausbildung drangehängt.
Genau,
ja. Du bist dann Hebamme geworden.
Ja, mir war das eigentlich schon immer klar, dass ich Hebamme werden will, irgendwie mit 8 Jahren, glaube ich. Und eben die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Krankenpfleger-Ausbildung war tatsächlich für mich so ein Zwischenstopp, den ich einlegen musste, um eine Chance auf einen Hebammenplatz zu bekommen. Genau. War natürlich von vornherein nie klar, ob ich auch diesen Platz kriegen werde und habe da einfach so ein bisschen meinen Weg bestritten, um bessere Chancen zu haben.
Das wusste ich gar nicht. Ja, war das damals so?
Das war damals so, ja.
Gab es dann einfach zu wenig Ausbildungsplätze oder?
Naja, damals, als ich fertig war, man musste ja 18 sein für die Kinderkrankenpflegeausbildung.
Da warst du gerade
18? Da war ich gerade 18, genau. Ja. Hätte ich mit meiner Schulausbildung, mit dem Schulabschluss nicht unbedingt die Chance gehabt, Hebamme zu werden. In München, damals waren 16.000 Bewerber auf 16 Stellen für die Hebammenausbildung.
What?
Damals war das ja noch eine Ausbildung, genau. Ja. Und ich
jetzt ist es ein Studium.
Genau, ja. Und ich mit meiner Schulausbildung, Realschulabschluss und dann FSJ, auch im Wöchnerinnenbereich und Kreissaal, einfach schon mit dem Ziel vor Augen, wo es mal hingehen soll, hätte da gar keine Chance gehabt.
Du bist einer von den Hebammen, die mich wahnsinnig viel unterstützt, was den Podcast angeht, was Instagram angeht. Du repostest immer wieder auch meine Stories. An der Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Franziska, dass du mich von Anfang an, seit Februar 22, seitdem ich das mache, mir immer so zur Seite stehst und mich begleitest und mir auch für immer Fragen. Wir schicken uns immer mal Sprachnachrichten, wenn ich dich frage, hey, was war das nochmal? Erzähl nochmal. Und hatten wir das schon mal in der Schule oder hast du das mal erlebt? Dann antwortest du mir immer gleich, vielen Dank.
Bitte, bitte, mach ich gern.
Und heute freue ich mich, wir haben ja schon länger mal darüber gesprochen, auch zusammen eine Folge zu machen, weil mir das natürlich sehr am Herzen liegt, mit dir über das Wochenbett zu sprechen, weil das eine sehr, sehr intensive Phase ist für die Mutter, aber auch für den Vater, für das Paar. Und wen könnte ich besser fragen als dich, weil du bist ja wahnsinnig viel in Wochenbetten unterwegs. Vielleicht erzählst du mal gerade, du warst ja 10 Jahre in der Klinik und hast im Kreißsaal gearbeitet, hast Kinder auf die Welt gebracht. Was ist jetzt so dein Tätigkeitsfeld aktuell?
Aktuell? Genau, also wie du gesagt hast, habe ich über 10 Jahre sogar Berufserfahrung im Kreißsaal gesammelt. Einfach Geburtshilfe, habe aber immer begleitend schon Frauen im Wochenbett begleitet und Kurse gegeben. Das habe ich immer nebenher, neben meinen Diensten im Kreißsaal gemacht und war immer schon freiberuflich. Das heißt, nie angestellt und konnte mir meine Bereiche so raussuchen, wie ich wollte und was mir Spaß gemacht hat. Nach meinen 2 Kindern dann war klar, ich kann nicht mehr zurück in den Kreißsaal, in den Schichtdienst, weil ich den Mamas predige, nehmt euch Zeit für die Kinder, es geht so schnell vorbei.
Ja.
Genau, habe ich mir dann gedacht, was ich da immer predige, möchte ich auch einhalten und mir ist jetzt einfach gerade ist ganz wichtig, bei den Kindern zu sein und nicht im Schichtdienst zu arbeiten. Genau, und dann dachte ich mir, wo geht der Weg hin? Ich mache eine Praxis auf, habe dann wirklich durch Zufall 2 nette Kolleginnen getroffen, jetzt nicht Hebammen, aber die einfach in den gleichen Bereich arbeiten und habe die Weiberei gegründet und mich dann einfach auf die Vorbereitung für die Geburt und auch fürs Wochenbett und aufs Wochenbett dann konzentriert und besuche meine Frauen, die ich in der Schwangerschaft schon sehr häufig sehe, dann natürlich im Wochenbett zu Hause, wenn sie dann nach Hause kommen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, den glaube ich viele Schwangere oder auch Paare vielleicht gar nicht wissen, dass sie nicht zwingend immer zur Frauenärztin oder zur Frauenarzt zur Vorsorge gehen müssen, sondern dass sie auch, wenn sie eine Hebamme haben, diese Vorsorge auch bei der Hebamme machen können.
Ja, genau. Also entweder man geht zum Frauenarzt oder zur Hebamme. Aber was ich viel, viel besser finde, ist einfach beides zu kombinieren.
Ja.
Ich bin immer ein Fan davon, dass man Berufsgruppen übergreifend oder miteinander einfach die Frau betreut. Und genau, das steht einem zu, das darf man. Es übernimmt auch die Krankenkasse. Vor vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten war auch wirklich die Hebamme für die Vorsorge zuständig. Es war keine ärztliche Tätigkeit. Das hat sich dann in den Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach verändert und es ist jetzt primär natürlich ärztlich, aber auch durch die Hebamme durchführbar. Und da findet natürlich ein ganz anderer Raum auch dann statt. Das heißt, bei mir sind die Frauen wirklich lange, die haben Zeit, Fragen zu stellen. Ich taste den Bauch ab, ich höre die Herztöne. Es ist einfach viel Raum für Fragen und vielleicht auch viel Raum, um ins Spüren zu kommen. Gell? Also nicht nur auf das Ultraschallgerät zu schauen und auf einem Bildschirm zu sehen, wie läuft meine Schwangerschaft, sondern zu spüren, wie läuft eigentlich die Schwangerschaft.
Ja.
Und das ist der große Unterschied natürlich.
Genau. Und kommen die dann her oder fährst du zu denen nach Hause?
In der Schwangerschaft kommen die her, es sei denn, es sind wirklich besondere Situationen. Frauen, die Bettruhe sich schonen müssten, ja, die vielleicht psychisch angeschlagen sind, die besuche ich natürlich sehr gerne. Aber es ist so, dass sie in der Schwangerschaft hier in meine Praxis kommen und im Wochenbett besuche ich sie.
Wie viele Männer kommen da mal mit?
Doch, erstaunlicherweise, also in Corona-Zeiten kamen immer ganz viele Männer mit, weil die durften bei mir mitkommen. Mhm. Die hatten keinen Kontakt zu anderen Personen, die gewartet haben oder so. Das war immer ein Ein- und Ausschleusen von einzelnen Paaren. Da waren die so glücklich darüber, dass sie die Chance hatten, da einfach mitzukommen. Es war nämlich in vielen Frauenarztpraxen nicht so. Und doch, jetzt kommen gegen Ende vor allem die Männer immer gerne mit, weil sie auch Herztöne hören dürfen, weil sie tasten dürfen und, und.
Kommen wir zum Wochenbett, also die Zeit nach der Geburt.
Ja.
Beginnt die doch eigentlich, wenn die Nabelschnur durchgeschnitten ist, oder?
Nee, nicht ganz, sondern wenn die Plazenta, also die Geburt ist ja wirklich erst vorbei, wenn die Plazenta geboren ist. Und die Plazenta, oh ja, jetzt hast du was gesagt, gell? Die Plazenta.
Also der Mutterkuchen.
Der Mutterkuchen, ja. Genau. Ja, übersetz mal, immer wenn ich Fachbegriffe sage, die Hörer vielleicht nicht ganz verstehen. Der Mutterkuchen, die Plazenta, wenn die geboren ist, ist die Geburt vorbei und das Wochenbett beginnt. Jetzt sind wir bei deiner Frage beim späten oder frühen Abnabeln. Das heißt, manche durchtrennen die Nabelschnur, da ist die Plazenta noch im Mutterleib, also in der Gebärmutter. Und manchmal wird eben so spät abgenabelt, da ist die Plazenta schon geboren, kommt aber eher selten vor. Also würde ich die Definition starten mit, wenn die Plazenta geboren ist, beginnt das Wochenbett, das frühe Wochenbett, das geht so bis 10 Tage. Und dann kommt das späte Wochenbett. Genau, das dauert ja so 6 Wochen.
Also insgesamt 40 Tage?
40 Tage, genau.
Wow. Das finde ich auch interessant. Das hat die Beatrice in der Folge mit dem Elterngeld auch nochmal gesagt, dass es ja nicht Wochebett heißt, sondern Wochenbett.
Ja.
Und das Bett sagt auch schon eine Menge aus, nämlich was die Erholung angeht oder das, ja, würdest du es Erholen nennen?
Ja, natürlich.
Von der Geburt?
Erholen,
ja.
Heilen. Ankommen, Umstellung, ja, natürlich.
Sag doch mal so mit deinen Worten, was deine Definition oder was ist für dich das Wochenbett?
Das Wochenbett ist für mich eine Parallelwelt, wo die Zeit einfach anders läuft. Was daran passiert ist, die Frau muss sich natürlich erstmal von der Geburt erholen. Mhm. Die Frau muss heilen, Wundheilung stattfinden und nicht nur an die Geburtsverletzungen, an die jetzt vielleicht gerade alle denken, sondern eben auch die Plazenta-Stelle, die muss heilen, die Gebärmutter muss zurückgehen, die Milchbildung muss in Gang gehen, das alles, ja. Die Umstellung ins Mutterwerden durch die Hormone ist extrem. Also ich würde behaupten, das Wochenbett, so wie es eigentlich den Raum finden sollte, steht primär auch für die Mutter vor allem zu, was ja so gar nicht mehr im Blick ist, gell? Wir denken sehr viel ans Kind, was natürlich super wichtig ist und ja, die Priorität schlechthin ist, aber eigentlich bedeutet das Wochenbett als Ursprung viel mehr bedacht sein auf die Frau unterstützen, stärken, ankommen lassen, zu entlasten und sie auch zu feiern, gell? Also ja, die Königin zu feiern, die jetzt gerade das Wunder vollbracht hat, ja.
Das klingt aber schön.
Ja,
auch wenn sich das für viele Frauen wahrscheinlich erstmal nicht so, die sich nicht unbedingt als Königin vielleicht fühlen, weil sie einfach zu erschöpft sind.
Genau, richtig.
Ja.
Ja.
Da kommen wir jetzt dann mal gleich irgendwann mal dann hin, wie wir die Königin feiern können. Das klingt wirklich gut. Ja. So habe ich es noch gar nicht gehört. Spannend.
Ja, es gibt Kulturen, die bringen ja Geschenke der Mutter, die malen Henna auf die Füße und auf die Handfläche und das darf ja nicht abgewetzt werden, weil das sich nicht gehört, sich hinzustellen und zu laufen und mit den Händen etwas zu machen, sondern die 40 Tage sollen Erholung, Genesung und Unterstützung.
Stichwort Körper. Ich finde es ja auch ganz wichtig, einfach auch zu wissen, was passierte gerade mit dem Körper einer Frau? Weil ich finde, es ist auch so ein Wissen, was uns Männern fehlt an vielerlei Stellen. Und ich glaube, Männer tun sich auch leichter, wenn sie einfach wissen, was da eigentlich gerade passiert. Jetzt habe ich eben gehört, Wunde, Heilung. Wie heilt denn diese Geburtswunde? Auch wenn ich jetzt mal schon das Wort Wochenfluss mit reinbringe.
Yeah.
Wie heilt diese Wunde?
Genau, da trennen wir einfach mal die zwei Wunden, die es so geben kann. Also es gibt noch weitere Wunden, die natürlich nach einer Geburt entstehen können,
ja.
Auch gerade psychische Wunden. Aber wenn wir wirklich mal die zwei Wunden betrachten, einmal Darmverletzungen oder Verletzungen, die durch die Geburt in der Scheide passiert sind, die heilen natürlich erstmal durch Ruhe, durch Entlastung. Klar kann man gut pflegen und irgendwelche unterstützenden Sitzbäder und so machen, aber die heilen erstmal in Ruhe. Und das sind oft die, die relativ schnell heilen, äußerlich, weil wir da einfach ein gutes Gewebe haben. Was natürlich aber gut und wichtig wäre, ist vor allem den Beckenboden dann auch weiter zu entlasten. Und das heißt eben nicht, wenn eine Frau keine Geburtsverletzungen hat oder die Geburtsverletzungen gar keine Rolle spielen, weil sie nicht spürt, weil sie gut geheilt sind nach 1, 2, 3 Tagen, dass trotzdem nicht aufgestanden wird gleich, weil der Beckenboden einfach so eine Belastung in der Schwangerschaft und während der Geburt bekommen hat, dass der Beckenboden sich trotzdem noch erholen muss. Ja.
Sag mal schnell in einem Satz, was der Beckenboden ist.
Der Beckenboden ist letztendlich die Muskelschichten, die uns nach unten hin verschließen. Ja.
Nach die oben das Zwerchfell,
nach unten der Beckenboden. Wenn wir den nicht hätten, würde beim Mann wie bei Frau alle Organe rauspurzeln. Und durch die Geburt wird einfach der Beckenboden auf die Seite gedrängt, das Kind geht da durch. Der ist natürlich belastet bei der Geburt, aber es ist ein Muskel, der sich wahnsinnig gut auch wieder stabilisieren und kontrahieren kann und das findet eben auch im Wochenbett statt. Und wenn wir an die Plazentastelle denken, du hast gesagt, der Wochenfluss, der entsteht ja, weil einfach die Wundheilung in der Gebärmutter stattfindet. Die Gebärmutter muss sich einfach in den ersten 10 Tagen dann gut zurückbilden. Der Wochenfluss hält dann so 3, 4 Wochen an. Und das ist die Plazentahaftstelle, die sich einfach dann zurückbildet und abheilt.
Erzähl mal, was ist denn der Wochenfluss? Das ist ja so eine Flüssigkeit, eine Wundflüssigkeit,
genau,
die über die Scheide abläuft.
Am Anfang ist er natürlich eine blutige Wundflüssigkeit, also wirklich Blut. Das ist in den ersten 10 Tagen vielleicht so, dass man es mit der Periode vergleichen kann. In den ersten Tagen natürlich stärker und wird dann weniger. Und dann, genau, wird so abgewechselt in eine Wundflüssigkeit und wird dann einfach zu so einem vaginalen Ausfluss.
Und verändert auch, wir machen jetzt alle Bilder auf, verändert auch ziemlich dann die Farben. Oder?
Ja, genau, ja, eben. Also von hellrot zu dunkelrot, dann zu so serös und dann eben zu weißlich. Ja.
Serös.
Serös, ja.
Habe ich ja noch nie gehört. Was
Doch,
ist
das hast du gehört in der Ausbildung.
Wirklich? Bei Schwester Mechthilde oder Schwester Lydia?
Genau, bei beiden.
Ich erinnere mich nicht mehr. Okay.
Ja.
Eins habe ich noch gehört, auch wichtig, der Damm.
Ja.
Sag nochmal kurz, was ist der Damm?
Bei der Geburt kann einfach der Damm, das ist der Bereich zwischen Vulva, also zwischen Scheideneingang und dem Anus, der kann einfach verletzt werden. Nicht nur der Damm kann verletzt werden, sondern auch die Scheide oder die Labien. Aber wir haben eine super gute Wundheilung, sodass das in den meisten Fällen, wirklich in den meisten Fällen, oft gar nicht lange von Bedeutung ist. Das heißt, die Frau braucht wirklich die ersten 10 Tage, damit eine gute Wundheilung stattfindet. Und auch eine gute Entlastung. Deswegen ist auch die Definition mit diesem frühen Wochenbett so wichtig, weil die Frauen da viel liegen sollen. Wochenbett, du hattest das vorher schon gesagt, das Bett steckt in dem Wort drin und nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil es wirklich eigentlich definiert, die Frau soll liegen und die Geburtsverletzungen sollen entlastet werden. Zusätzlich soll da keine Reibung stattfinden und viel im Bett liegen.
Was heißt denn viel im Bett liegen? Also 10 Tage dann wirklich? Mhm. Oder ich erinnere mich, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, so die erste Woche im Bett bleiben und in der zweiten ums Bett herum.
So kann man sich das wirklich vorstellen. Also der Radius wird ja während der Geburt immer kleiner. Also am Anfang geht man während der Geburt spazieren, dann wird es stärker, dann befindet man sich im Kreissaal und dann geht der Radius aufs Kreisbett zu. Und so kann man sich diesen Radius wieder nach der Geburt vorstellen. Die Frau liegt im Bett und der Radius soll wirklich langsam größer werden. Und mit langsam bedeutet die ersten 10 Tage eigentlich im Bett bleiben, vielleicht maximal auf die Couch und dann nach 10 Tagen so langsam Stück für Stück den Radius größer werden lassen.
Aber aufs Klo gehen, duschen ist aber okay.
Natürlich, okay. Ja. Und das sind aber schon die Dinge am Tag, die anstrengend sind im Wochenbett. Also die einfach teilweise auch verschoben werden müssen, weil man nicht den Rhythmus hat, den man sonst hat. Weil man noch liegt und stillt, weil man das Kind versorgt. Also das ist nicht, mein Wochenbett darf man sich nicht so vorstellen, dass das geordnet ist. Deswegen hatte ich vorher diese Parallelwelt so angesprochen. Im Wochenbett ist erstmal nichts alltäglich. Ja? Das Ankommen bedeutet einfach, keinen Tag-Nacht-Rhythmus zu haben.
Also Eltern, die strukturiert sind, haben es einfach erstmal schwer.
Ja, vielleicht schon.
Ja, also die so einem sehr starken Rhythmus gefolgt sind. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen für diejenigen, die das erleben, dass das einfach dazugehört und dass das auch ganz normal ist. Dass das erstmal jetzt alles durcheinander ist.
Ja, genau. Ja, es findet wirklich kein Tag-Nacht-Rhythmus statt. Manchmal ist selbst das Frühstück machen erst um 12 Uhr und eigentlich hat gar keiner die Energie, erstmal was zu tun, weil die Nächte natürlich auch immer wieder unterbrochen sind von Baby versorgen, Baby stillen oder eben Flasche geben, Baby wickeln, das Baby zum Einschlafen begleiten.
Wie erlebst du denn Eltern, wenn du zu denen nach Hause kommst? Du gehst ja wahrscheinlich ab dem ersten Tag oder wenn sie halt ambulant gebären, vielleicht sogar noch am selben Tag oder sonst halt spätestens nach dem zweiten, dritten Tag, kommst du zu denen nach Hause und du hast es ja selber erlebt, du bist ja selber Mutter von 2 Kindern. Wie erlebst du die Eltern da? Was so, wie wirken die auf dich?
Boah, das ist total unterschiedlich, aber ich würde sagen, also ich komme bei den Frauen meistens dann eben nach der Entlassung aus dem Krankenhaus, nach der U2, also nach 48 Stunden. Manchmal sind es dann mehr natürlich, weil die U2s tagsüber passieren. Aber ich gehe dann so am dritten Tag meistens zu ihnen nach Hause. Manche natürlich, die ambulant nach Hause gehen, das heißt direkt nach der Geburt, was es auch gibt, komme ich natürlich dann am Tag direkt der Geburt nach Hause. Was alle gemeinsam haben, ist, wenn ich reinkomme und frage, na, wie war die erste Nacht, dass sie eigentlich sagen, sie haben nicht geschlafen. Und das ist völlig normal und ich finde es eher manchmal...
Männer wie Frauen.
Männer wie Frauen, ja. Ja. Gell? Also manche Männer schaffen es schon, gut zu schlafen, aber die meisten, die sind auch aufgeregt. Und das muss man sich ja mal vorstellen, gell? Man kommt da mit einem Lebewesen nach Hause, trägt es da über die Türschwelle und dann ist es da und man hat die Verantwortung. Und es ist nicht die ganze Zeit jemand da, den man fragen kann. Ja? Im Krankenhaus ist das Baby mal bei einer Untersuchung. Die Schwester kommt rein, die wirft einen Blick drauf. Man kriegt das Feedback, alles ist gut. Wenn man Fragen hat, kann man direkt losschießen. Und zu Hause ist da niemand mehr. Die meisten sind wirklich so wie Löwen, die ihre Kinder in der Nacht dann bewachen und schauen, atmet's noch und was macht's für einen Mucks? Kinder sind ja nicht still, sondern die machen Geräusche, die weinen mal kurz, die bewegen sich und da ist jede Bewegung in der ersten Nacht natürlich gleich, oh, was passiert jetzt?
Gell? Ja, da erinnere ich mich auch noch total gut dran. Ja.
Ja.
Auch dieses Atmungchecken, das war wirklich ganz normal. Immer das Erste, was man gemacht hat, still sein, hören, atmet's.
Ja, genau. Ja. Und das muss man mal so 1, 2, 3 Nächte machen und dann wird es zur Normalität, dass da jetzt jemand ist, da auch schläft, wenn ich schlafe und nicht bewacht werden muss. Mhm. Genau. Deswegen ist die erste Zeit einfach dieses Thema, wie gehe ich mit den Nächten um? Weil die Tage, die laufen, da findet man sich so ein, man groovt sich ein, aber gerade dann dieses Nachtthema, wie schläft das Kind? Ist das in Ordnung? Wie teilen wir uns auf? Wie kommt jemand zum Schlaf? Weil die meisten Kinder und gerade ja auch die Stillkinder, weil das die Natur auch so vorsieht, kommen ja alle 2 bis 4 Stunden und möchten an der Brust trinken. Ja? Und das geht nicht nur tagsüber so. Meistens tagsüber sind sogar die Abstände länger, sondern gerade in der Nacht. Hat auch einfach hormonelle Geschichten. Und auch die Kinder sind meistens in der Nacht die ersten Tage mehr aktiv. Und dann muss man in der Nacht einfach auch sich gegenseitig als Paar unterstützen. Gell?
Wie kann man das dann gut machen? Also, oder was heißt gut machen? Aber was für Möglichkeiten hat er denn da, seiner Partnerin zu unterstützen?
Alle Möglichkeiten, außer die Brust geben, gell? Und das ist das, was ich meinen Männern vorab auch schon in der Schwangerschaft mitgebe und das ein großer Teil auch von meinen Kursen ist, den Männern einfach auch zu sagen, oder nicht nur den Männern, dem Paar einfach auch zu sagen, ihr seid beide in der Lage, alles für das Kind zu tun, außer natürlich die Muttermilch übers Stillen. Da unterscheidet sich's, aber sonst nicht. Für mich ist es immer total wichtig, auch schon beim ersten oder zweiten Besuch nochmal ganz klarzustellen, die Männer müssen jetzt gleich mitmachen, damit sie nicht abgehängt werden und sich später dann gar nicht mehr trauen, irgendwas zu machen. Mhm. Und für mich ist immer ein ganz zentraler Punkt für die Männer der Wickeltisch. Ich möchte immer, dass ein Wickeltisch auch eine Wärmelampe hat und gut eingerichtet ist, eine gute Höhe hat, weil das am Anfang der Spielplatz ist, wo die Kinder wach sind mal kurz. Die schlafen ja die ersten 2-3 Wochen doch relativ viel in der Regel. Aber in dieser Zeit des Wickelns, des Zufriedenseins nach dem Trinken, kann man so viel mit den Kindern an Bindung aufbauen, an Vertrauen, an Umgang. Und das ist so mein Tipp immer an die Männer, sich das Stillen natürlich der Frau überzulassen und dann aber gleich nach dem Stillen oder wann auch immer eben die Kinder zu wickeln und dort einfach die Beziehung dann zu intensivieren.
Genau. Und ihnen auch Mut zu machen, dass sie auch das Selbstbewusstsein dazu entwickeln können, dass sie das auch schaffen, dass die Kinder da nicht kaputt gehen.
Nein, die haben eine Geburt überlebt. Ja.
Das war oft so die Sorge von Männern, die mal in so Babypflegekurse zu mir kamen. Die haben wirklich immer wieder gesagt, ich habe da Angst, dass ich da was kaputt mache. Und deswegen kamen die in den Kurs, um so eine Sicherheit auch zu bekommen, was ihnen dann auch total gut gelungen ist, zumindest nach den E-Mails, die sie mir danach geschrieben haben. Deswegen finde ich das total wichtig, dass, und freue ich mich, das zu hören von dir, dass du die da ermutigst, dass sie das genauso können und dass es einfach wichtig ist, um diese Bindung von Anfang an aufzubauen. Weil was sie am Anfang haben, das kann ihnen später keiner mehr nehmen.
Ja, genau. Ja, ja, und auch gerade dieses, wenn man am Anfang da nicht mitmacht und dann irgendwie dann in der Elternzeit, die man irgendwie nach 2-3 Monaten vielleicht doch nochmal nimmt, dann hat man das Gefühl, man macht es nicht so gut, man hat nicht so viel Zeit gehabt, die Frau ist eingespielter, die ist im Rhythmus, die betätigt den Alltag und das muss man einfach am Anfang ganz klar beginnen. Ja.
Ja. Und beide fangen ja von vorne an. Also es gibt ja jetzt nicht so ein Muttergen, wo drin abgespeichert ist, wie Wickeln läuft, also beide lernen es ja.
Ja, richtig,
Anfang an.
Genau, ja.
Kommen wir nochmal zu den Paaren, die du zu Hause besuchst. Was für Sorgen haben die denn meistens? Was beschäftigt die am meisten außerhalb jetzt von den Nächten? Mhm. Und atmet das Baby noch? Was kristallisiert sich für dich immer so raus, was so die meisten Fragen sind oder auch so die Ängste vielleicht oder die Sorgen, die du begleitest?
Also ich unterscheide immer von der Zeit. Also die erste Zeit sind es ganz andere Sorgen oder Fragen wie dann nach 3-4 Wochen. Das Frühwochenbett, da ist natürlich gerade die Nahrungsaufnahme, die Gewichtszunahme, dass das Stillen funktioniert und auch gerade so der Babyschlaf ganz wichtig. Wie schläft ein Baby sicher im Bett? Das sind so die primären Punkte, wo ich dann ja auch viele Gespräche habe. Also die ersten 10 Tage sind wirklich so dieses Ankommen, dieses neue Neugeborene, das die Nabelschnur auch noch dran hat. Da sind die Fragen einfach wirklich, geht es dem Kind gut, nimmt es gut zu, wie ist die Milchbildung, wie trägt man es, wie legt man es hin, wie schläft es am besten. Das sind einfach so die ersten Fragen und Auseinandersetzungen, die die Paare haben. Da sind so die Fragen. Und dann kommt, nachdem man auch mal wirklich in das Wickeln reingefunden hat und mal zusammen gebadet hat, ist da einfach schon eine gute Festigung da. Mhm. Und dann kommen die Fragen eher so mit, ja, schlafen, wann, wie lange, wie trägt man ein Kind in der Trage. Dann kommen so die Auseinandersetzungen. Und nach 3 bis 4 Wochen, wenn die Kinder dann nicht mehr so viel und intensiv schlafen, ich sage immer Milchkoma dazu, in den ersten 3 Wochen befinden sich die Kinder ja meistens und hoffentlich immer in so einem Milchkoma. Das heißt, die trinken am Busen oder an der Flasche und sind danach erledigt, haben nicht mehr viel Energie für irgendwas anderes.
Psoffen.
So schauen sie manchmal aus, genau. Die Milch rinnt ihnen noch so aus dem Mund heraus und dann schlafen die sofort eigentlich ein.
Ja.
Und daher kommt vielleicht auch immer diese Vorstellung, Babys schlafen nur, Puppen schlafen nur. Mhm. Das wechselt sich so nach 3, 4 Wochen dann in der Regel ab, weil einfach mehr Energie über ist nach dem Trinken und nach dem Stillen für Wachsein. Gell? Da sind sie nicht mehr so K.O. Und dann kommen die Fragen eben, Einschlafhilfe, Blähungen, Unwohlsein, die Kinder, die weinen mehr, aber weil sie einfach mehr wach sind. Mhm. Kinder sind eben nicht still, sondern wenn die wach sind, geben sie Laute von sich, glucksen umeinander und dann kommen da eben die Fragen. Ja.
Auch eine Sprache, die man als Eltern ja auch dann lernt.
Ja, kommt sogar in meinen Kursen vor, ja. Meine Kollegin, die Sandra Roland, macht Dunstan-Sprache. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Kommt aus dem englischsprachigen Raum. Und das sind eben Reflexlaute, die Frau Dunstan festgestellt hat. Die hatte mit Musik viel am Hut und hat eben dadurch gehört, immer wieder dasselbe. Und dann ist sie drauf gekommen, es muss doch irgendwas bedeuten, wenn man immer die gleichen Laute hört. Daraus resultiert eben die Dunstan-Sprache, dass Kinder Reflexlaute von sich geben, die tatsächlich für das ein oder andere Problem gleich klingt. Ja. Und das heißt, da kann man auch immer ganz gut hinhören mal. Ja.
Als ich eben hingehört habe, als du erzählt hast, so die Sorgen der ersten Tage, nimmt es gut zu. Ich glaube, da droppen wir jetzt noch eine wichtige Information, was, glaube ich, manche Eltern auch verunsichert, nämlich die Kinder nehmen in den ersten Tagen ja an Gewicht ab. Die nehmen ja gar nicht zu, sondern die bieseln ja doch mehr und als sie wirklich dann trinken, weil die Milch ja noch nicht so vorhanden ist und die verlieren ja erstmal an Gewicht. Wie viel Gewicht verlieren die so in den ersten Tagen?
Vom Geburtsgewicht dürfen sie 10% abnehmen.
Was ja gar nicht so wenig ist.
Nö,
gell?
Genau, ja.
Also bei einer der 3,5 Kilo sind dann immer gleich 350 Gramm.
Genau, ja. Und bei 7% wird man heute in den Kliniken dann oft schon einfach so ein bisschen, dass man interveniert.
Zufüttert.
Man muss dazu sagen, dass der Verlust vom Gewicht am 3. Tag ist der Tiefpunkt. Mhm. Danach klettern die dann auch wieder hoch und müssen erst bis zum 14. Lebenstag das Geburtsgewicht wieder erreicht haben. Am 3. Tag ist man manchmal noch in der Klinik und manchmal aber schon zu Hause. Mhm. Und die Kliniken werden dann manchmal hellhörig, wenn die Kinder so extrem abnehmen nach der Geburt. Aber ich als Hebamme finde es immer total spannend, wie kommt denn das Geburtsgewicht zustande? Denn das Geburtsgewicht wird manchmal auch gemessen, bevor das Kind Meconium, also den ersten Stuhlgang, absetzt oder nachher. Mhm. Und eine Frau kriegt vielleicht auch unter der Geburt viele Infusionen mal. Somit verändert sich das Geburtsgewicht stark.
Okay.
Und wenn ich eine Frau habe, die unter der Geburt viele Infusionen bekommen hat, also Flüssigkeit, aus welchen Gründen auch immer, und ich das Kind wiege, bevor es den ersten Stuhlgang abgesetzt hat, vielleicht auch noch bevor es das erste Mal gebieselt hat, dann habe ich ein viel, viel höheres Geburtsgewicht, wie wenn das Kind es nicht getan hat. Da steckt, glaube ich, auch noch ganz viel Prozentabnahme drinnen, sodass man das auch schnell relativieren kann, diesen Gewichtsabfall. Aber ja, es ist total normal, dass die Kinder danach abnehmen, und zwar rapide bis zum 3. Tag und dann wieder an Gewicht zulegen und da jetzt auch keine Sprüche mehr machen, sondern teilweise auch nur 20 Gramm zunehmen, teilweise auch mal von Tag zu Tag gar nichts zunehmen, weil sie eben mal mehr gekackert haben wie am Tag zuvor. Da darf man auch auf das Gewicht nicht so den Fokus legen. Gell? Es gibt viele andere Fakten, die viel wichtiger sind, ob ein Kind gut ins Leben startet, wie das Gewicht. Ja.
Ja, dass es gut ins Leben startet, hängt ja auch sehr viel mit der Verfassung der Eltern auch zusammen. Wo ich jetzt nochmal an einen Punkt komme, den du ganz am Anfang erwähnt hast, nämlich psychische Wunden von der Geburt. Da würde ich noch gerne mit dir drüber sprechen, auch mit so einem Blick auf Baby Blues oder auch was sich vielleicht noch später daraus entwickeln könnte. Ich würde auch noch was zum Mann sagen wollen. Mhm. Aber was können denn so psychische Wunden sein, die Frauen, wo auch vielleicht die Männer dann auch das Verständnis dann auch besser entwickeln können, wenn sie dieses Wissen haben und es besser verstehen können, was da eigentlich los ist oder passiert ist mit der Frau. Was verstehst du mit den psychischen Wunden?
Ja, ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden. Das Wochenbett, also die Umstellung von Schwangerschaft auf Muttersein jetzt, war vorher natürlich schon Mutter, aber jetzt eben die Verantwortung für dieses Baby zu tragen, das jetzt in seinen Armen liegt. Und die Geburt, die bringen ja schon eine extreme Umstellung mit sich. Und vielleicht braucht, und nicht nur vielleicht, jede Frau braucht ein paar Tage nach der Geburt, um das so ein bisschen zu verarbeiten, gell? Also nicht, weil die Geburt vielleicht ganz schrecklich war, sondern auch eine Geburt, die total gut lief oder eine traumhafte Geburt, braucht erstmal Zeit, um es zu verarbeiten. Gell? Das ist ja eine Naturgewalt, die man da erlebt und die man da bestreitet als Paar und die Frau ja wirklich mit all ihren Sinnen durchlebt, die braucht mal ein paar Tage. Und auch dieses Muttersein braucht mal ein paar Tage. Ich habe sicherlich auch Frauen, die sagen, ich komme mir ganz schlecht vor, weil ich noch nicht diese Liebe empfinde, diesem Kind gegenüber, von denen immer alle so sprechen. Und das ist völlig normal, weil wir uns in diesem Prozess erstmal befinden und erstmal ankommen müssen. Und dann gibt's, so wie du vorher angesprochen hast, auch Wochenbettdepressionen, die aber noch viel, viel weiter führen würden. Also wir befinden uns im Wochenbett sicherlich sehr oft in Situationen, die wir so noch nie kennengelernt haben, die eine Umstellung bedeutet. Und wie wir wissen, bedeuten Umstellungen auch oft mal negative Gedanken oder eben Gedanken, mit denen wir erstmal lernen müssen, was die mit uns tun, ja. Wochenbett ist eine sehr sensible Zeit, wo wir uns auseinandersetzen müssen mit unserem Ich, unserer Partnerschaft und die Frauen erstmal auch vielleicht sogar Ängste kennenlernen, die sie vorher nie hatten. Ja? Verlustangst, Sorge, dass was passieren könnte. Das sind die Dinge, über die man als Paar auch sprechen muss, beider Seiten natürlich. Du hast ja gesagt, du sprichst auch gleich noch über das Thema der Männer. Aber dass man da einfach offen und ehrlich mit den Ängsten umgeht, die erstmal nichts Pathologisches darstellen. Also jetzt nicht in irgendeine Angststörung oder eine Depression fallen müssen, um Gottes Willen. Also ich habe viele Situationen, wo ich weiß, der Frau geht's nicht gut, die braucht noch Zeit, um die Geburt zu verarbeiten, um die Anstrengung auch zu verarbeiten, um diesen Schlafmangel einfach zu kompensieren. Aber ich weiß, die erholt sich.
Du hast es schon so ein bisschen erwähnt, weil vielen Männern, ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine Zuschrift bekommen von einem Mann, der bei mir im Webinar war, der genau das so beschrieben hat, wie du das gerade erklärt hast, dass diese Freude nach der Geburt erstmal gar nicht da war. Und dass das auch ihn total irritiert hat. Eigentlich müsste ich mich doch jetzt freuen. Eigentlich müsste ich doch jetzt glücklich sein.
Ja.
Und diese Freude hat sich erstmal nicht eingestellt. Das habe ich von einer Freundin aus der Nachbarschaft erfahren, deren Partner ging es beim zweiten Kind genauso. Wo alle aus der Verwandtschaft gesagt haben, sag mal, freust du dich nicht? Und er hat dann ganz offen gesagt, nee, gerade freue ich mich gar nicht.
Ja, ja.
Und dann haben sie ihn dann auch in so eine Ecke gestellt, so verurteilt auch. Aber so waren einfach seine Gefühle. Und der Mann, der mir geschrieben hat, der hat gemeint, es hat einfach eine gewisse Zeit gebraucht, bis dieser Zustand von Verliebtsein in das Baby und auch in die ganze Familie sich entwickelt hat und gedauert hat. Und ich bin total dankbar, dass er das geschrieben hat, weil das können wir ja jetzt auch hier weitergeben. Dass es nicht nur ein Thema bei Frauen ist oder
Nein,
bei jungen Müttern, sondern dass die Väter genauso davon betroffen sein können.
Genauso und auch genauso was Wochenbettsdepressionen, also dann auch wirklich die Erkrankung, die dann da im Raume steht, sondern auch, ich glaube, dass Männer vor allem ja auch gar nicht dieses extreme Hormonelle von der Natur mitbekommen, was die Frauen ja durch eine Geburt erhalten, das Oxytocin, die Endorphine, die ja wirklich da eigentlich losschießen. Die Männer kriegen das natürlich dann durch die Beziehung, die sie aufbauen, durch das Zusammenkuscheln, Bonden, durch das Anschauen. Aber eben, es kann einfach auch brauchen. Wir sind so unterschiedlich und auch in den Charakteren. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Mann, der verliebt sich sofort Hals über Kopf in seine neue Liebe und stürzt sich da rein und ist gleich Feuer und Flamme total dabei. Aber es gibt sicherlich auch die Männer und auch Frauen, die erstmal alles langsam angehen, die erstmal sich denken, naja, warten wir mal ab, was noch kommt. Und dann da einfach auch immer vielleicht so in der Skepsis bleiben und erstmal von Tag zu Tag lernen müssen, nee, es ist alles gut, es groovt sich ein.
Und auch das ist okay.
Völlig okay, ja, natürlich. Ja.
Ich habe es gerade gehört, mein Podcast richtet sich ja an Männer. Hast du denn, wenn du Wochenbettbesucher machst oder darüber hinaus die Frauen siehst oder triffst, bekommst du sowas manchmal mit, wie es dann den Männern auch länger oder später geht? Hast du solche Fälle schon mal erlebt oder mitbekommen?
Ja, natürlich, aber ich glaube, die Männer sehen sich gar nicht so in der Möglichkeit, dass sie auch da Raum kriegen, gell? Der Gedanke ist ja, die Hebamme kommt, die schaut nach Kind und Mutter und es ist gar nicht so mein Raum, den ich mir da jetzt nehmen kann. Ich kriege wahrscheinlich eher mit, wie es Frauen geht und wie es den Kindern geht. Aber bei den Männern, glaube ich, bin ich schon davon auch abhängig, inwieweit sie sich öffnen, inwieweit sie Vertrauen zu mir haben. Das, glaube ich, ist der Grundstein dann, ja.
Oder vielleicht sich selber denken, ich stehe jetzt zurück, weil Mutter und Kind sind jetzt gerade wichtiger. Aber eigentlich ist es ja auch wichtig, dass sie nach sich selber schauen und das auch einfordern, wenn sie spüren, es geht mir eigentlich gar nicht gut gerade.
Ja, total, ja.
Du hast ja schon sehr viel erzählt, wie es der Mutter geht, wie sie sich fühlt, was das bedeutet, eine Mutter zu werden. Wo kann sich denn jetzt der Mann noch so drauf einstellen, was auf ihn so zukommt? Wir haben ja auch so ein bisschen die Nächte gesprochen, dass die kürzer werden. Wie erlebst du denn Paare oder auch wie ihr das zu Hause gemacht habt, was da dann auch irgendwann so eine gute Aufteilung ist? Also schlagen sich beide das nächste Jahr die Nächte um die Ohren? Oder ist es auch sinnvoll, da vielleicht eine gute Aufteilung zu finden, dass die Frauen quasi nachts das Kind stillen und die Männer aber schlafen, damit sie tagsüber fit sind? Welche Modelle erlebst du da oder hast du vielleicht auch für dich gemerkt, was vielleicht ganz gut funktioniert, wenn man von Funktionieren sprechen kann?
Ja, da machst du natürlich jetzt ein großes Fass auf, weil es ist ja so unterschiedlich, wie unsere Familiensysteme laufen. Ja, wie wir, aus welcher Familie wir herausgeboren sind, wie da so die Annahmen sind und Vorstellungen, ja. Ich glaube, als Mann sollte man sich in der Schwangerschaft natürlich auch schon mal bewusst machen, will ich Elternzeit nehmen? Wie viel möchte ich nehmen? Kann ich Urlaub nehmen? Und einfach auch sich bewusst machen, dass die Wochenbettszeit sicherlich eine sehr anstrengende Zeit wird, die aber mit Vorbereitung und auch mit eben dem Wissen darüber, was ist alles normal, was kommt da auf mich zu, sehr angenehm und schön werden kann. Und wenn man sich dann als Paar einigt und vielleicht ja auch beruflich davon abhängig, wie man sich Zeit einteilt, also Urlaub und Elterngeld, dann plant, wie das läuft und sich dann auch als Team sieht und nicht als die Mutter ist hauptsächlich die Rolle fürs Kind, sondern auch der Partner. Ja. Wir hatten früher die Familien, die um uns herum gewohnt haben. Also wir hatten eine Großfamilie, da war die Oma da, die Tante da, die Cousine, die Schwester, die vielleicht schon viel älter war. Die haben uns alle im Wochenbett unterstützt. Gell? Das war eigentlich so, ein Kind kommt auf die Welt und alle helfen und unterstützen. Ja. Es gibt auch das Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und da steckt viel dahinter. Und heutzutage leben wir in den Großstädten sehr isoliert, oft ja wirklich auch nur Frau und Mann und dieses Kind. Großeltern wohnen weit weg oder sind selber berufstätig. Es bricht wirklich viel Unterstützung ab. Und deswegen es ist sehr, sehr wichtig, als Paar sich als Team aufzustellen und sich da gut abzusprechen.
Was braucht denn ein Paar in den ersten 2-3 Wochen des Wochenbetts am allermeisten? Also was Essen wird bestimmt
genau,
kommen.
Genau, Essen, richtig.
Da habe ich ja schon eine extra Folge mit Kerstin Seidel gemacht von Mothers Finest.
Ja.
Das Essen lassen wir beiseite.
Und eigentlich auch wichtig, also gutes, gesundes Essen.
Ja. Ja. Da würde ich an der Stelle auf diese Folge verweisen, weil da reden wir ganz ausführlich darüber. Aber außerhalb von Essen, was ist so, was ein Paar wirklich braucht, um gut als Familie starten zu können?
Also keinen hohen Anspruch an irgendwelche Erledigungen, die getätigt werden müssen. Man darf sich das so vorstellen wie die zweiten Flitterwochen oder wie so ein Wochenende, nachdem man fort war. Gell? Also so, man liegt im Bett und man darf essen und muss essen und sonst braucht erstmal gar nicht viel passieren. Das Kind darf versorgt werden und mehr muss nicht passieren. Ja, seine eigenen Bedürfnisse nachkommen, schlafen und duschen. Und ja, das ist eigentlich so das Grundding, was es braucht.
Ich habe so Nachbarinnen, die kommen aus Spanien, die sind beruflich hier und die haben beide, sind beide Mutter jetzt geworden und die haben sich beide die Großeltern eingeflogen.
Ja.
Die haben sich ein Airbnb in der Nähe gesucht und die waren 3 Monate da. Genau das, was du beschrieben hast, die haben sich die Familie zu sich geholt und die haben alles rundherum gemacht. Die haben gekocht, die haben organisiert, die sind einkaufen gegangen, also denen ist es bestimmt echt gut gegangen.
Ja, wobei, gell, deswegen habe ich vorher gerade gesagt, du machst einen Riesenfass auf, weil ich glaube, die ein oder andere würde durchdrehen, wenn ihre Mutter irgendwoher anreist und gefühlt Grenzen bricht. So, gell?
Ja.
Also gerade dieses Thema, wie stelle ich mich im Wochenbett auf, wie stelle ich mich der Familie gegenüber, was möchte ich annehmen, was möchte ich nicht annehmen, ist ein extrem großes Thema. Und gar nicht so allgemein zu beantworten, weil es gibt Familien und Kulturen, das ist klar, die Frau gebärt, die Mutter oder Schwiegermutter zieht zu Hause ein und hilft 3 Wochen lang bei allen Tätigkeiten im Haus und ist auch da für das Kind. Und es gibt sicherlich auch die Familien, die sagen, nein, das macht mir Angst, das will ich nicht. Ich will nicht mein Kind gleich hergeben und so.
Ja.
Also ich finde es total wichtig, als Paar sich vorab zu überlegen, was möchten wir? Wie soll Hilfe ausschauen? Soll es einfach eine Hilfe sein, die stattfindet vor unserer Wohnung oder unserem Haus? Also das heißt, die Leute bringen was vorbei, die bringen Essen vorbei.
Ein Partyzelt vor der Wohnung.
Das wäre super. Das wäre gut. Nee, aber weißt du, die stellen Essen vor die Tür, die nehmen die Wäsche mit oder soll die Unterstützung sein, kommt vorbei und hilft mir vor Ort einfach. Ja,
ja. Ich frage mich, wie man da diese Hürde überwindet, weil es ja doch, glaube ich, Menschen gibt, denen es einfach schwerfällt,
total,
so eine Hilfe einzufordern oder zu sagen, hey, schenkt mir keine Babyklamotten, schenkt mir den nächsten Einkauf.
Ja.
Hey, schenkt mir nicht dieses, wascht meine Wäsche.
Ja.
Also ich stelle mir das schon schwierig vor. Machen das die Paare, die du besuchst?
Ab und zu, und ich war auch schon bei einem Besuch, dann klingelt es, dann kommt nur, hier ist die Lasagne und die wird rein in den Gang und dann wird die Tür wieder zugemacht und ich freue mich innerlich. Da ist es auch wieder unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, so Bewegungen von so Nachbarschaften und Familien, die wissen, okay, wenn da ein Baby geboren wird, dann machen wir da so eine Aktion, jeder kocht und bringt was vorbei. Das merke ich schon, dass das mehr kommt, aber sicherlich ist es noch nicht die Mehrheit, ja. Und deswegen hatte ich vorher auch eingangs mal gesagt, eigentlich ist das Wochenbett ja so auch als Feiern der Frau gedacht, gell? Heute ist es ein bisschen anders. Die meisten kommen, um das Baby zu sehen und das zu begrüßen, zu halten, zu kuscheln, und gar nicht mehr so die Frau als ihre Leiste, ja, ist gar nicht so im Vordergrund. Ja.
So was Ähnliches habe ich vor kurzem gehört, dass Kindergeburtstage ja auch immer die Kinder gefeiert werden, aber eigentlich auch die Eltern gefeiert werden sollten, weil sie ja auch ein weiteres Jahr geschafft haben. Gell? Oder selber stolz sein können auf das, was sie bis jetzt schon als Paar gemeistert haben. Also das knüpft da ja auch so ein bisschen drauf an. Als wir eben noch über Elternzeit der Männer gesprochen haben oder über die Zeit. Ich weiß natürlich, es ist für manche schwierig, beruflich das hinzukriegen. Ich habe vor kurzem bei einem Café, ich habe mir das so angewöhnt, wenn ich so im Café unterwegs bin und ich sehe Männer alleine mit Babys, ich frage die immer, du, was ist deine größte Herausforderung? Und einer hat dann zum Beispiel erzählt, ja, wir kriegen demnächst, da war ein größeres Kind, wir kriegen demnächst das zweite und ich habe den Job gewechselt und ich kriege nicht sofort frei nach der Geburt. Also das ist für die dann schwierig. Die wollen gern, aber es musste anscheinend dieser Jobwechsel sein. Beruflich, ich weiß, es ist manchmal nicht leicht, aber wenn wir mal über so einen Zeitraum sprechen, ich denke immer, je länger, desto besser. Aber was findest du, was denn echt so die Mindestzeit sein sollte? 2 Wochen, 4 Wochen?
Boah. Auch das
hau mal raus jetzt.
Hau mal raus. Eigentlich,
was sagt der Bauch?
Was sagt mein Bauch? Eigentlich 6 bis 8 Wochen. Also sagen wir das die 40 Tage. Gell? Ja. Es ist einfach so, dass man da nie genau in die Glaskugel schauen kann und sagen kann, wann braucht ihr was? Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, manchmal schlafen die Kinder in den ersten 2 Wochen und es schleicht sich schon ein. Wir haben ein Anfängerbaby, es ist so brav, das schläft nur, wir können die ganze Zeit das machen, was wir wollen. Wir schlafen ganz viel, weil es alle 4 Stunden was möchte und dann schläft es gleich wieder ein.
Soll ich ganz ehrlich sein, wir hatten ein Anfängerbaby.
Ja.
Ja, ich weiß. Genauso wie du es gerade erzählt
genau,
hast.
Genau, und dann nach 3 bis 4 Wochen, wenn dann eben die Babys wacher sind, sie ein bisschen eine Beschäftigung brauchen, aber ja nicht zu viel, sonst sind sie überreizt und dann eben auch Einschlafhilfe brauchen. Mhm. Ja, rumgetragen werden möchten, dann wird es anstrengend. Und genau das ist meistens die Zeit, wo die Männer wieder in die Arbeit müssen. Mhm. Ja, und die Frauen dann eigentlich sehr viel Anstrengung auch alleine leisten müssen. Und das ist für die Männer ja nicht leicht, in die Arbeit zu gehen und dann heimzukommen und ja eigentlich auch noch ganz viel vom Kind mitkriegen zu wollen und die Abendstunden aber meistens die sind, die super anstrengend sind. Gell?
Warum die Abendstunden?
Warum die Abendstunden? Weil Kinder einfach vom Tag erledigt sind. Und,
also so Input,
genau. Und sie dann einfach überreizt sind, müde sind, vielleicht manchmal auch schon viel früher ins Bett gehören. Wir aber durch unseren Lebensstil da erst beginnen zu leben. Gell? Papa kommt nach Hause, möchte das Kind noch sehen, Geschwisterkinder turnen daheim rum und die Kinder dann einfach oft überreizt sind, durch sind. Wir ja vielleicht auch das viel mehr intensiver wahrnehmen, weil wir auch durch sind, weil wir auch kaputt vom Tag sind. Ja.
Du als Hebamme, wie lange kommst du denn eigentlich ins Wochenbett? Also das Wochenbett haben wir ja gesagt, 40 Tage. Kommst du dann auch 40 Tage oder wie oft kommst du eigentlich?
Das kann ich jetzt nur von mir sagen. Also oder sagen wir mal allgemein, was sind so die Zeiten, wie eine Hebamme kommt? Also man hat Anspruch auf eine Hebamme, ist eine Krankenkassenleistung. Wie wir vorher gesagt haben, schon in der Schwangerschaft, aber jetzt das Wochenbett betroffen, kann die Hebamme die ersten 10 Tage zweimal am Tag kommen oder 2 Kontakte haben. Dazu zählt kommen und telefonieren. Und ab dem 10. Lebenstag 16 Besuche oder Kontakte und das bis zur 12. Woche. Danach gibt es noch Abrechnungsmöglichkeiten über Still- und Ernährungsberatung und sowas. Aber das ist das, was die Krankenkasse leistet.
Und findest du, reicht es oder?
Es gab sicherlich mal Frauen, da habe ich von den Kinderärzten oder Frauenärzten dann nochmal ein Rezept bekommen, dass es auch erweitert wird. Das ist auch möglich, aber das war wirklich in ganz besonderen Fällen.
Ja.
Ich finde, das reicht. Und warum ich gerade starten wollte, wie es bei mir ist, weil es relativ unterschiedlich ist, wie Hebammen kommen. Mhm. Ich komme, würde ich sagen, nach Bedarf. Das ist die ersten 10 Tage natürlich eigentlich täglich. Selten ist da schon so, dass man sagt, es braucht einen keiner. Nach 10 Tagen komme ich dann alle 2 Tage, alle 3 Tage wirklich nach Bedarf. Und die Krankenkasse übernimmt ja so 20 Minuten, gell? Das ist so die Berechnung, die sie ausrechnen, wie lange die Hebamme bei einer Frau braucht für die einzelnen Tätigkeiten. Und das muss ich ehrlich sagen, übersteige ich mehr als doppelt so lange. Also wow. Ich bin sicherlich bei den Frauen bis zu einer Stunde, vor allem in den ersten Besuchen, ja, eigentlich auch am Ende noch.
Und kannst aber nur 20 Minuten abrechnen.
Darf nur 20 Minuten abrechnen, genau. Und das ist der Unterschied. Gell? Es gibt sicherlich Hebammen, die kommen und machen so die Befundsaufnahme, die Vitalwerte, schauen Mutter und Kind an und es bleibt wenig Raum für eben die Fragen vielleicht, die wir jetzt gerade, oder die Sorgen und die Punkte, die das Wochenbett betreffen. Aber es ist das System, das einfach das so zulässt.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie eine Familie sich gut aufstellen kann, auch dass sie sich halt überlegen, wie wollen wir Unterstützung gestalten, wie soll das aussehen. Was gibt's denn darüber hinaus noch, habe ich mich gefragt, was ein Paar so in der Schwangerschaft noch für sich organisieren kann, damit das Wochenbett auf stabilen Beinen steht, sage ich mal. Also ich finde zwei wichtige Punkte. Das eine ist, überhaupt mal sich um eine Hebamme kümmern, was ja hier in Deutschland an vielen Ecken gar nicht mal so leicht ist. Mhm. Also dass man wirklich auch eine Hebamme hat, die dann nach der Geburt zu einem kommt. Und das zweite ist, wird glaube ich auch manchmal ein bisschen unterschätzt, weil es gibt auch nicht an jeder Ecke eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt, dass man da auch sich schon früh drum kümmert. Vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen, wie gerade so die Wochenbettsituation mit Hebammen ist. Jetzt bist du in München, Pasing, hier im Münchner Westen. Aber ich meine, du bist ja vernetzt mit deinen Kolleginnen. Mhm. Wie geht denn ein Paar da am besten vor, wenn sie eine Hebamme, also die, die uns jetzt zuhören, die oder die eine Hebamme brauchen, wie ist da der normale Weg oder der übliche Weg, jemanden zu finden?
Also es gibt jetzt gerade für Bayern, ich denke, es gibt es auch für die anderen Bundesländer, so Suchmaschinen, wo man seine Postleitzahl eingibt. Dann werden so ein paar Vorschläge gemacht. Gibt es manchmal auch Ampelsystem, welche Hebamme verfügbar ist. Es läuft vor allem über die Postleitzahl, weil im Wochenbett geht es ja darum, dass die Hebamme nach Hause kommt und die dann ein gewisses Gebiet abdeckt. Und da ist mein Tipp, immer so früh wie möglich natürlich zu schauen. Wobei ich aber auch Mut machen möchte und sagen möchte, wenn ihr nicht am Anfang eine bekommt, dann heißt das nicht, dass ihr keine mehr kriegt. Weil es gibt sicherlich auch viele Hebammen, die nicht 10 Monate oder 9 Monate vorher schon sagen können, dass sie die Verantwortung für so eine Wochenbettsphase übernehmen und dann viel später einfach noch grünes Licht geben. Oder es sind gerade Hebammen, die einen Dienstplan haben und auf den Dienstplan eben warten, inwieweit sie noch Nachsorge anbieten können, neben dem Klinikalter. Sozusagen. Also am Anfang einfach früh nach einer Hebamme suchen und wenn da jetzt keine da ist, dann später auch auf jeden Fall nochmal schauen. Wichtig ist dann vor allem auch gute Kurse zu besuchen. Manchmal bieten auch die Hebammen Kurse an, die auch eben die Männer betreffen und da würde ich sofort Ja schreien. Also ich mag jetzt gar keinen Kurs schlecht reden. Kurse, die jetzt vielleicht am Wochenende so Crashkurse sind, sind sicherlich gut, bevor man gar keinen Kurs macht. Man kriegt sehr viel Information, sind oft dann ja auch Partnerkurse, aber in sehr kurzer Zeit und sehr viel Information.
Ja.
Ich finde immer total schön, wenn man Kurse besucht zu zweit, die einfach über Wochen gehen, weil das alles, was man als Information bekommt, einfach auch gut verarbeitet werden kann und dann ja auch wieder weitere Gedankenprozesse in Gang setzt und man da einfach so ein bisschen mehr Information oder ja, die Information besser verarbeiten kann. Und das würde ich jedem Paar empfehlen, einfach einen Paarkurs zu besuchen. Es muss natürlich nicht sein, dass der Partner jede Stunde mit dabei sitzt und eben über verschiedenste Artentechniken für die Geburt und über irgendwelche Schwangerschaftsbeschwerden Bescheid weiß. Aber gerade so Geburt und Wochenbett, dass sich da die Männer auch mal Gedanken machen, finde ich total wichtig.
Und die können ja auch jederzeit zu mir kommen ins Webinar, zu bald Papa Geburt. An dieser Stelle eine kleine Werbung dafür.
Genau. Ja, das ist natürlich die Königsklasse dann. Also man weiß ja auch.
Das hast du jetzt aber schön gesagt, die Masterclass.
Ja, die Masterclass. Man weiß auch, dass je mehr sich die Männer beteiligen, desto weniger Interventionen gibt es auch. Also wenn Männer Geburtsvorbereitungskurse besuchen, dann sinkt die Kaiserschnittrate deutlich, auch die Interventionsrate. Und auch der Stillerfolg ist viel höher, wenn Männer sich auch mit dem Thema Stillen und Wochenbett auseinandersetzen.
Ja, Stillen haben wir jetzt ja nur rudimentär angeschnitten, aber ich habe auch auf der Fahrt hierhin entschieden, Über Stillen mache ich eine extra Folge, weil es ist doch, weil ich finde auch Männer haben einen riesen Einfluss aufs Stillen.
Mhm, total.
Da spreche ich nochmal extra drüber. Also Vorbereitungskurse, Hebamme, Kinderärztin, Kinderarzt, was fällt dir noch ein, was ein paar, wie ein paar sich, also oder eine Familie Hilfe organisieren, sich aufstellen?
Genau.
Was fällt dir noch ein?
Wenn wir die Kinder stillen, und ich denke, die Flasche wird nicht unterschiedlicher sein, aber wenn wir über das Stillen oder über die Nahrungsaufnahme jetzt mal generell vom Baby sprechen, dann sagt man stillen, Flasche geben, wickeln. Also das zählt man so zur Versorgung fürs Kind, dauert 1,5 Stunden. Gell? Also du stillst oder gibst die Flasche, wickelst das Kind, das dauert 1,5 Stunden, bringst es in den Schlaf. Und wenn wir in den ersten Wochen ein Kind bis zu 10-mal stillen und wickeln, Einschlafbegleitung betreiben, dann darfst du jetzt mal rechnen, wie viel das bedeutet an Zeit von einem 24-Stunden-Tag.
15?
15 Stunden, ja. Und das ist immer so mein Augenöffner in den Kursen. Die dürfen immer einen Zeitkuchen ausfüllen. Da werden die Augen dann ganz groß, gell? Weil 15 Stunden von 24, das ist eine Menge, die wirklich nur fürs Stillen und fürs Baby drauf geht. Und in diesen anderen 9 Stunden wäre Schlaf schön, aber der Schlaf ist ja nicht 9 Stunden am Stück, sondern unterteilt, gell?
Mhm. Genau, ja. Hast du denn als Mutter und auch als Hebamme, wenn wir nochmal kurz das dann auch so abrunden, wie kommt man denn mit diesem Schlafmangel zurecht? Hast du da auch für dich selber mal eine Strategie entwickelt?
Also ich glaube, man kann ganz arg viel Vertrauen in die Natur setzen, die macht es.
Reden wir jetzt von Frauen?
Ja, wir reden von den Frauen.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, aber ich glaube eher nicht.
Ja, eben, genau. Ja. Also die Frauen dürfen erstmal ganz viel Vertrauen in die Natur setzen, gerade wenn die Frauen in die glückliche Lage kommen, dass sie stillen, weil das Stillen führt dazu, dass die Frauen viel besser wieder in den Schlaf kommen und auch viel effektiver dann schlafen. Somit hören sich diese, man muss alle 2-3 Stunden aufstehen und stillen, sehr viel schlimmer an, als es ist. Wobei natürlich man Phasen im Tag hat, wo man müde ist, erschöpft. Ja. Aber dieses unterbrochene Schlafen ist vor allem, wenn man stillt, gut handelbar, wenn man sich immer wieder so Auszeiten am Tag gönnt. Hast du die Männer angesprochen? Genau, und die haben das natürlich nicht. Diese Hormone durch Stillen, die müde machen. Man muss sich Auszeiten am Tag schaffen, gell? Man darf sich in der Früh nicht die Termine gleich um 8 reinknallen, sondern man muss auch noch mal länger schlafen, wenn es möglich ist.
Ja. Gell? Vielleicht dann auch mit dem Koffein haushalten. Weil ich kann mir schon vorstellen, das knallt dann. Und wenn man dann mal schlafen will, ist man dann auch so Koffein oder auf Zucker. Ich erinnere mich, es ist mir schwer gefallen, also unterbrochen zu schlafen. Mir ist es richtig, da kam dann auch irgendwann dann so eine, ich habe mehr gegessen, es kam auch eine Aggressivität hoch, weil einfach der Schlaf mir gefehlt hat. Und irgendwann haben wir uns, glaube ich, dann auch so ein bisschen eingegroovt. Wir hatten auch ein Anfängerkind, ich sag's nochmal. Und das Kind war im Beistellbett neben uns und meine Frau konnte es immer ranziehen zum Stillen. Das hat sehr vieles sehr einfach gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich konnte relativ schnell dann auch schlafen. Dafür hatte ich dann aber auch tagsüber dann Energie, um alles andere zu organisieren und mich drum zu kümmern. Das hat ganz gut funktioniert.
Ja, und ich glaube, es ist auch meistens so, dass die Paare sich darauf einigen, dass die Frau die Nacht übernimmt, da einfach alles so gering wie möglich hält, alles zu optimieren, dass eben das Stillen, die Nahrungsaufnahme, Flasche geben einfach ganz leicht gehandelt wird, gell? Also eben wie du gerade beschrieben hast, und die Männer dann schlafen können, ja.
Kind im Bett oder nicht im Bett?
Boah, also wenn ich jetzt...
Also zum Thema auch Stillen, weil es macht ja doch das Leben einfacher.
Ja, und jetzt sitze ich hier als Hebamme und darf dir natürlich nichts anderes sagen als die Richtlinien gegen den plötzlichen Kindstod, gell?
Ja.
Aber was ich meinen Frauen immer wieder sage...
Das heißt nicht im Bett.
Ja, nicht im Bett, gell? Was ich meinen Frauen aber immer wieder sage, sie sollen sich auch mal gut informieren. Sicherer Babyschlaf, also sicheres Co-Sleeping, das bedeutet eben, dass Baby im Bett schlafen und was da so für Tipps gegeben werden. Mhm. Dieses Thema ist ein ganz spannendes Thema.
Mache ich auch eine extra Folge.
Ich wollte dir nämlich gerade vorschlagen, ja, mach doch da mal eine Podcast-Folge, weil das ein zentrales Thema ist im Wochenbett, wo viele Ängste auch herrschen, wo viel Unsicherheit auch herrscht und was aber so viel beeinflusst. Gell? Es beeinflusst ja nicht nur deinen Schlaf, deinen guten, sondern es beeinflusst auch Blähungen beim Baby, tieferer Schlaf vom Baby. Also das sind viele Themen, Einschlafhilfe geben, die werden alle durch diese Vorgaben für einen sicheren Schlaf eigentlich so ein bisschen ausgehebelt. Ja.
Ich mache eine extra Folge.
Und wenn ich privat hier sitzen würde, würde ich dir noch ganz viele andere Dinge sagen können.
Okay, ja, aber du bist ja jetzt offiziell als Hebamme da, ja, insofern belassen wir es dabei. Mhm. Und ich mache eine extra Folge auf jeden Fall auch darüber, also über sicheren Schlaf oder Schlaf mit Baby im Bett oder nicht. Mhm. Weil mich das auch fasziniert und ich dir da auch zustimme und das genauso sehe, dass das ein Game Changer sein kann mit vielem.
Ja, ja, total, ja. Ja. Aber um nochmal nur deinen Tipp zu geben, ein Beistellbett, so wie du es erwähnt hast, erleichtert es natürlich schon enorm.
Also für alle, die nicht wissen, was es ist einfach so ein halbrundes Bett, was man an die Mutter- oder Vaterseite des Betts macht. Und das Ding ist, man muss nicht aufstehen, sondern man kann das Kind quasi von seinem Bett, was ans Bett, Elternbett dran gemacht ist, rüberziehen, zu essen geben und dann wieder zurückschieben im besten Fall.
Genau, ja.
Okay, jetzt haben wir echt über eine Menge gesprochen. Und ich bin auch total froh, dass wir an vielen Stellen auch in die Tiefe gegangen sind. Ein paar Sachen haben wir an der Oberfläche gelassen, aber wir haben beide gemerkt, da braucht es noch was extra für. Das kriegt ihr alle da draußen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich liefere das.
Wenn ich noch eine Werbung anschließen darf.
Ja, mach mal.
Also Franks Kurse sind natürlich die besten, ja. Aber was ich wirklich für Männer wirklich empfehlen kann, ist die Dunstan Babysprache. Ich habe es vorher mal ein bisschen erwähnt, wo es eben um die Kommunikation geht mit dem Baby. Mhm. Und ich finde, da bekommen die Männer mal so richtig aufgezeigt, was eigentlich die Bedürfnisse von Babys sind und welche Bedürfnisse eigentlich nur durch die Frau gestillt werden können, nämlich eigentlich nur das Stillen. Und da wächst man so ein bisschen in ins Selbstbewusstsein rein, dass man eben die Vaterschaft von Tag 1 zu fast 100% ausleben darf. Ja, ja. Und den Kurs finde ich super.
Franziska, ich bin total dankbar, dass wir uns so intensiv ausgetauscht haben und wünsche dir, deiner Familie und hier der Weiberei, wo du arbeitest oder dein Unternehmen, sozusagen deine Praxisräume, alles, alles Gute.
Vielen Dank. Dasselbe wünsche ich dir auch.
Danke. Das war zu Gast im Bald-Papa-Podcast Franziska Helmbrecht, Hebamme, Gesundheits- und Kinderkrankenschwester und Gründerin der Weiberei in München-Pasing. Mit ihr habe ich über das Wochenbett gesprochen. In etwa 2 Wochen gibt es den zweiten Teil zu dieser Folge und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Wenn du erzählen magst, wie es dir im Wochenbett ging, was du anderen weitergeben möchtest, wenn du noch mehr erfahren willst, schick mir gerne deine Fragen und Beiträge an podcast@baldpapa.info, per Instagram @baldpapa.info oder per Sprachnachricht. Wie das geht, da findest du einen Link in den Shownotes. Das ist voll easy und geht ganz bequem per Handy. Wenn dir der Bald Papa Podcast gefällt, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung, gerne auch ein Abo, dann verpasst du nämlich keine Folge mehr. Und ich freue mich, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Ich mache diesen Podcast, damit du der beste Vater wirst, der du sein kannst. Und wenn du dir Unterstützung oder eine Begleitung wünschst, komm vorbei. Unter baldpapa.info findest du meine Angebote. Webinare zur Geburtsvorbereitung nur für Männer, Einzelcoaching, rund ums Vatersein und vieles mehr. Danke fürs Zuhören.
Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit voller Inspiration. Mach's gut, dein Frank.
Bald, Papa.